Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Florian Wacker und ich lese einen Auszug aus einer Erzählung aus meinem Erzählband Albuquerque, der im Hamburger Mayrisch Verlag im Herbst 2014 erschienen ist. Ich lese ein Stück aus der Titelgeschichte Albuquerque. Ich war noch nie in Albuquerque gewesen. Es war überhaupt das erste Mal, dass ich in die Staaten kam. Im Gegensatz zu vielen anderen hatten mich die USA nie besonders interessiert. Wahrscheinlich auch, weil Fußball hier Soccer hieß und die meisten Amerikaner sich darüber lustig machten. Aber als ich jetzt vor dem Albuquerque International Sandport stand, war ich doch ziemlich überwältigt und wusste nicht genau, ob es bloß meine Müdigkeit und der Jetlag waren oder ob ich gerade wirklich einen dieser Momente hatte, die einen durchs restliche Leben begleiten und an dem man sich in den unmöglichsten Situationen erinnert. Vielleicht war ich aber auch nur verwirrt, weil alles, was ich in amerikanischen Serien gesehen hatte, plötzlich real wurde. Der Boulevard, das Parkhaus mit den Solarpanels, der makellose Himmel, die gelben Taxen. Ich winkte eins davon heran und stieg in den klimatisierten Fond. Rio Grande Trailer Park, please, sagte ich und sank in den Ledersitz. Die Karre roch nach Leder und Zigarettenrauch. Ich hatte mich nie besser gefühlt. Der Fahrer fuhr wortlos an und fädelte sich in den Verkehr auf dem Boulevard ein. Ich hing wie ein kleiner Junge am Fenster, wollte nichts verpassen. Obwohl es da draußen eigentlich nichts Besonderes zu sehen gab, die üblichen Flachdachbauten und Parkplätze, so waren es doch amerikanische Flachdachbauten und amerikanische Parkplätze, die ganz andere Geschichten zu erzählen hatten als irgendwelche Bauten bei uns in Braunschweig. Geschichten von Eroberungen und Niederlagen, von Hoffnung, Glück und Versagen. Where are you from? Der Fahrer sah mich durch den Rückspiegel an. Germany. Nice country. Ich konnte ihn grinsen sehen. And what do you want to do here? I have to do a good thing, sagte ich. Wir fuhren über den Freeway nordwärts. Die Stadt kam mir trotz des gleichenden Lichts wie ein Ort vor, an dem soeben der Winter ausgebrochen war. Erst kurz vor meinem Rückflug begriff ich, dass das wohl mit dem feinen Sand zusammenhing, der vom Wind in die Stadt geweht wurde und die Luft eintrübte. Kurz darauf hielten wir. Als das Taxi wieder im Verkehr verschwand, fühlte ich mich für einige Augenblicke hilflos, als hätte ich mich in einem Einkaufszentrum verlaufen. Ich setzte mir die Sonnenbrille auf und sah zu den Trailern. Hier also sollte er wohnen. Ich merkte, dass ich aufgeregt war und in meinen Taschen nach den Kippen suchte, aber dann fiel mir ein, dass ich sie in Frankfurt weggeworfen hatte. Stattdessen kramte ich jetzt den Zettel raus und faltete ihn auseinander. Vaters krakelige Handschrift war kaum zu lesen. Ron Michaels, Rio Grande Trailer Park, Albuquerque. Ich kannte Ron Michaels eigentlich nur aus den Erzählungen meines Vaters und von den Fotos, die ihn und den Mittelstürmer am Rande des Platzes zeigten. Ich war 5, als mich Vater zum ersten Mal mit ins Eintrachtstadion nahm. Er trug mich die ganze Zeit über auf den Schultern und ließ sich am Abend von Mutter den Rücken einschmieren, beschwerte sich mit keinem Wort und hob mich am nächsten Samstag wieder hoch. Vater war Fan durch und durch, und wenn er mir eins weitergegeben hatte, dann war es die fast verbissene Leidenschaft, ein Spiel von der Tribüne aus zu verfolgen. Er kannte Ron Michaels schon damals. Sie unterhielten sich manchmal nach dem Training. Vater sammelte Zeitungsausschnitte aus dem Kicker und der lokalen Presse und legte Ordner dafür an. Das ist einer der besten Mittelstürmer Europas, sagte er. Und im gleichen Atemzug verfluchte er über Helmut Schön, der diesen talentierten Jungen nicht in die Nationalelf ließ. Ich begann seine Begeisterung erst später zu teilen, als Ron längst ausgewandert war und Vater nicht mehr zu den Trainingseinheiten ging. Ich nahm die Sonnenbrille ab, sah auf den Zettel. Dann blickte ich wieder hinüber zu den Trailern. Ich hatte keine Ahnung, wo ich Ron Michaels in diesem Chaos aus Aluminium und dünner Holzverkleidung finden sollte. Ich warf mir die Tasche über die Schulter und ging los. Ich fühlte mich etwas mulmig. Ich musste an Filme denken, in denen der Held zum ersten Mal in die Stadt kommt. Fensterläden werden zugeklappt, eine Mutter zerrt ihr Kind eilig ins Haus, selbst der struppige Hund trottet davon. Langsam ging ich an den Trailern vorbei, aber niemand beachtete mich. Ich hörte Stimmen, wusste aber nicht, ob sie echt waren oder nur aus Lautsprechern kamen. Ich ging die Nummern durch, bis ich schließlich die 57 erreicht hatte. Der Trailer lag im Schatten einiger Bäume und erinnerte mich an eine riesige Butterbrotdose aus Aluminium. Ich stand unschlüssig da und starrte auf meine Schuhe. Ich würde ihm den Brief geben, ein paar Fotos machen und dann ins Hotel fahren. Langsam näherte ich mich der Tür, ging an den beiden vergilbten Gartenstühlen in dem rostigen Waschzuber vorbei. Ich klopfte. Es regte sich nichts. Ich sah noch einmal auf den Zettel und zog die Schultern hoch. Ich merkte, dass ich ziemlich Hunger hatte. Beim Landeanflug hatte ich mir noch geschworen, nach dem Zoll sofort einen Fastfood-Laden anzusteuern, hatte es dann aber im ganzen Trubel wieder vergessen. Ich setzte mich in einen der Gartenstühle und beschloss zu warten. Ich sah hinauf in die Bäume, sah das Licht im Laub glitzern, vielleicht war das Rauschen in der Ferne nur der Verkehr, vielleicht aber auch ein Fluss, ein amerikanischer Fluss, der sich durch tiefe Schluchten wand und in dessen Wasser sich fette Lachse tummelten. Dann sah ich Ron. Er war noch ziemlich weit weg, aber ich wusste sofort, dass er es war. Er ging langsam, zog das rechte Bein nach. Über der Schulter trug er eine Art Jutesack, wie die Seemänner früher. Ich stand auf, strich mein Hemd glatt. Ron blieb auf der Straße stehen, er sah mich einen Augenblick lang an, dann sagte er: "I don't believe in God, no chance, boy." Er schlurfte an mir vorbei zu seinem Trailer. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, stand da und sah den Mann in seiner Hosentasche nach dem Schlüssel kramen. "Ron Michaels", sagte ich. "Ich komme wegen der Hüfte. Mein Vater hat ihn geschrieben." Er hielt inne, starrte die Tür an. Dann drehte er sich langsam zu mir um und ich erkannte zum ersten Mal den Ron Michaels, den mir Vater so oft auf den Bildern gezeigt hatte. Er legte den Kopf schräg und ließ den Sack auf den Boden plumpsen. "Du sprichst Deutsch", sagte er. "Ich komme aus Braunschweig." Ich nahm meine Tasche und ging zwei Schritte auf ihn zu. "Und ich habe den Scheck dabei." Ron holte zwei Budweiser und wir setzten uns in die Gartenstühle. Er entschuldigte sich für sein Auftreten, es sei Besuch nicht gewohnt, schon gar nicht aus Braunschweig. Wir stießen an. "Ziemlich weiter Weg", sagte er und wischte sich den Mund ab. "Bin zum ersten Mal in den Staaten", sagte ich. "Und, gefällt's dir?" "Komm mir vor wie in einem Western." Er lächelte. Dann musste ich ihm von Braunschweig erzählen, vom Eintrachtstadion und von der Weststadt, wo er eine Zeit lang gelebt hatte. Ich sagte ihm, dass er das alles wohl nicht mehr wiedererkennen würde. Er nickte und drehte die Dose in seiner Hand. Ich fragte ihn, ob er sich noch für Fußball interessiere. "Ich schaue mir manchmal die Spiele der US-Elf an, wo jetzt der Jürgen Trainer ist. Frag mich, warum er sich das antut, aber sonst..." Er hob sich umständlich aus dem Stuhl. "Siehst ja, ich bewege mich wie ein 90-Jähriger." Auch ich stand auf. Wir hielten die Dosen noch immer in den Händen und sahen die Straße hinunter, an den Trailern entlang, die im Licht glänzen, als seien sie aus Gold. Ron zuckte mit den Schultern und ging langsam hinein. Ich nahm meine Tasche und folgte ihm. Es gab eine kleine Küche, den Wohnbereich mit einem alten Sessel und einem Fernsehgerät und weiter hinten den Teil, in dem Ron schlief. Alles war sauber und aufgeräumt, die Wände mit dunkelbraunem Holzlaminat beklebt. Ron lehnte sich an die Spüle und sah mich an. "Kannst du es nochmal sagen?" Ich sah ihn an. "Mein Name, Ron Michaels." Er lächelte wie einer, der nach Jahren der Enthaltsamkeit ein Stück Torte zwischen die Zähne bekommt. "Schön", sagte er. "Hier sagen alle immer Michaels, wie Michael Jackson. Als hätte ich einen neuen Namen gekriegt, oder?" "Ja, irgendwie schon." Ich stand noch immer etwas nutzlos herum, die Tasche über der Schulter und das Bier in der Hand. Es war stickig, es roch nach alten Klamotten und vergorener Milch. An einem Mückenband über dem Tisch summte eine Fliege und versuchte vergeblich, vom Kleber loszukommen. Eigentlich hatte ich überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, wie einer lebte, der in der Bundesliga für kurze Zeit ein Komet gewesen war und dann ein paar falsche Entscheidungen getroffen hatte. Jetzt sah ich es vor mir. Die blonden Haare kurz geschoren, das Flanellhemd bis über die Ellenbogen aufgeschlagen, die Hosen ausgebleicht vom Baustaub. So stand Ron Michaels schief an die Spüle gelehnt und blinzelte ins Sonnenlicht, das durch eines der Kunststofffenster in den Trailer fiel. Ich zog den Umschlag aus der Tasche. "Wir haben alle gesammelt, der ganze Block", sagte ich. "Auch die Alten von früher, mit den besten Genesungswünschen." Ron wischte sich beide Hände an der Hose ab und nahm den Umschlag. Er öffnete ihn nicht, betrachtete ihn eine Weile, drehte ihn, dann legte er ihn neben die Spüle auf die Anrichte. Er suchte nach Worten, fand aber keine.